Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Diesmal mit Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister, seit dem Ampelbruch auch Bildungsminister und Grünen-Politiker. Am Mikrofon ist Eva Huber. Herr Özdemir, vor einem Jahr mussten Sie als Landwirtschaftsminister eine Krise bewältigen. Da waren die großen Bauernproteste. Jetzt gibt es wieder eine Krise in der Landwirtschaft, ganz anders. Die für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen hoch ansteckende Maul- und Klauenseuche ist überraschend in Brandenburg ausgebrochen. Hätten Sie gedacht, dass für den Job so viel Krisenmanager sein erforderlich ist?
Als ich Minister wurde, habe ich mir alle Abteilungen angeschaut und eine, die sich eben mit Tierseuchen beschäftigt, da hat der zuständige Abteilungsleiter gesagt, ich hoffe, dass wir in diesen Fragen wenig miteinander zu tun haben. Jetzt ist es halt tatsächlich so, dass wir miteinander zu tun haben. Manchmal ist es ja ganz ironisch im Leben. Wir hatten gerade eine Konferenz, eine Schalte mit der Wissenschaft in Sachen Geflügelpest. Und am nächsten Tag war vorgesehen in Sachen Schilfglasflügelzikade, was unsere Kartoffelbauern sehr massiv betrifft, ein Briefing im Ministerium und in der Nacht kam dann die Meldung mit der Maul- und Klauenseuche.
Sie waren früher auch lange Parteichef der Grünen. Da war zum Beispiel auch die Empörung über den Grünen-Vorschlag zum Veggie Day. Stehen Sie auf Krisen?
Ich brauche keine Krisen, aber das kann man sich nicht aussuchen. Das gehört zur Jobbeschreibung dazu, dass man eben dann schnell reagiert, entschlossen reagiert und möglichst transparent agiert.
Die Maul- und Klauenseuche ist für Menschen ungefährlich, für Rinder, Schweine und auch Schafe und Ziegen, aber hoch ansteckend. Wie dramatisch ist das für die Landwirte gerade, dass diese Krankheit nun wieder in Deutschland auftaucht?
Das hängt vom Seuchenverlauf ab. Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, zusammen mit dem Land Brandenburg und Berlin, das ja auch angrenzt und betroffen ist. Das heißt, wir haben in dem Radius von 1 Kilometer mussten leider alle Tiere gekeult werden. Das ist natürlich schmerzhaft, weil darunter ja auch Tiere betroffen sind, die gar nicht die Maul- und Klauenseuche haben. Aber wir müssen diese Maßnahmen treffen, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern, denn die Seuche ist hoch ansteckend, kann sogar über die Luft übertragen werden, kann im Boden eine Weile verbleiben. Darum braucht es jetzt diese schnellen, entschlossenen Maßnahmen. Das hat immerhin dazu geführt, dass die Europäische Kommission die Maßnahmen anerkannt hat und jetzt eben gesagt hat, dass für den Export die Regionalisierung akzeptiert wird. Das heißt, alles, was außerhalb der entsprechenden Zone ist, kann ganz normal exportiert werden. Das ist für unsere Landwirtschaft und für die Lebensmittelwirtschaft extrem wichtig. Schlechte Nachricht ist, bei den Drittstaaten sieht es etwas komplizierter aus. Die können natürlich in eigenem Befinden entscheiden, dass sie ihre Märkte für Produkte aus unserem Land schließen. Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass es uns hoffentlich gelingt, dass wir so schnell wie möglich wieder Maul- und Klauenseuche frei sind, damit unsere Lebensmittelwirtschaft wieder exportieren kann.
Eine große Sorge, haben Sie angesprochen, viele Landwirte ist, dass andere Länder den Export begrenzen. Zum Beispiel Großbritannien, ein sehr wichtiger Markt, hat das gemacht. Was können Sie da als Bundesminister überhaupt ausrichten und machen? Gerade für die Seuchenbekämpfung selber sind die Bundesländer zuständig. Was können Sie tun?
Die Bundesländer sind zuständig nach unserer Verfassung, aber ich bin derjenige, der zum Beispiel mit dem Ministerkollegen in Großbritannien verhandelt. Das habe ich bereits dann getan und natürlich, alle fürchten die Maul- und Klauenseuche. Jeder Agrarminister dieser Welt, wenn er einen Albtraum hat, dann ist es der, dass die Maul- und Klauenseuche in ihr Land kommt.
Warum?
Weil sie hoch ansteckend ist und weil die Konsequenzen, die wir jetzt ja schon zum Teil sehen und befürchten, natürlich auch die treffen können. Niemand will, dass es zu massenhaften Keulungen kommt, also auf gut Deutsch, dass Tiere getötet werden müssen. Niemand will, dass die Märkte geschlossen werden müssen. Das hat drastische Konsequenzen für die Landwirtschaft und am Ende des Tages natürlich auch für den Staat, weil irgendjemand muss ja für den Schaden aufkommen.
Wenn wir zurückschauen, vor einem Jahr im Januar, da waren Sie schon mal mit Krisenmanagement beschäftigt, in einer ganz anderen Sache. Tausende Bauern, die haben protestiert in ganz Deutschland gegen die Agrarpolitik der Ampel. Auslöser war, dass die Ampel ihnen die Förderung von Agrardiesel gestrichen hat, schrittweise bis 2026. Aber die Landwirte, die fühlten sich auch generell gegängelt von immer neuen Regeln, mehr Bürokratie. Die Ampel, die hat damals Erleichterungen versprochen. Ein paar wurden auch umgesetzt, aber der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Ruckwied, der sagt insgesamt:
Da sind wir von der Bundesregierung absolut enttäuscht. Das Entlastungspaket, im besten Fall war es ein Päckchen. Da muss jetzt die zukünftige Bundesregierung Entlastungen für die Landwirtschaft, für die Bauernfamilien auf den Weg bringen.
Können Sie die Kritik verstehen?
Gehen wir doch der Reihe nach mal vor. Der Beschluss der Bundesregierung, der Spitzen damals vom Kanzler, vom Vizekanzler und vom Finanzminister sah das Ende des Agrardiesels vor und sah gleichzeitig das Ende des Themas vor, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge eben von der Steuer befreit sind. Und die Proteste haben das ja dann zum Ausdruck gebracht. Ich habe mich den Protesten gestellt, habe deutlich gemacht, dass ich die Beschlüsse nicht teile. Und am Ende sind von zwei Maßnahmen anderthalb zurückgenommen worden. Das heißt, die blaue Plakette ist wieder da, die landwirtschaftlichen Fahrzeuge sind wieder befreit. Und beim Agrardiesel gibt es nicht einen sofortigen Ausstieg, sondern schrittweise Ausstieg. Und das, was da jetzt noch übrig ist beim Agrardiesel an Kürzungen, kann ja eine künftige Regierung auch wieder rückgängig machen. Und was die anderen
Bauern
Maßnahmen...
Bauern hat das aber nicht gereicht. Es ging ihnen auch immer um mehr. Sie sagen, das war der Tropfen auf den heißen Stein,
genau.
Und sie fordern mehr.
Ich habe ja immer gesagt, dass das am Ende ein Symbol war für all die Versprechen, die über die letzten Jahrzehnte, und wenn man Jahrzehnte sagt, merkt man ja, dass die jetzige Bundesregierung und der jetzige Agrarminister dafür nicht ganz verantwortlich gewesen sein kann. Denn ich bin für die letzten 3 Jahre verantwortlich, aber nicht für die letzten Jahrzehnte. Und gehen wir doch mal den Punkt durch, den Herr Ruckwied anspricht. Er sagt zum Beispiel die Entbürokratisierung. Es gab 194 Vorschläge aus den Ländern, davon haben 74 mein Bereich betroffen, davon haben wir 38 umgesetzt, 18 sind jetzt gerade in der Umsetzung, der Rest betrifft andere Ebenen, beispielsweise Brüssel. Auch da habe ich mich ja dafür eingesetzt, dass die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik, vereinfacht wird. Also vieles von dem, was der Bauernverband fordert, ist umgesetzt. Anderes kann ich alleine nicht umsetzen. Entweder ich brauche die Länder oder ich brauche Brüssel oder es ist politisch umstritten. Also von daher, wenn man Fairness und nicht die parteipolitische Brille ansetzt, wird man feststellen, dass ich einen großen Teil von dem umgesetzt habe, was meine Vorgänger versprochen haben.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen. Herr Özdemir, die Inflation, die hält an. Besonders deutlich sieht man das gerade auch im Supermarkt, zum Beispiel bei der Butter. Da kostet die Eigenmarke der Supermärkte bis zu 2,40 Euro. Und auch die Markenbutter, die schnellt auch mal hoch auf 3,50 Euro. Ist das aus Ihrer Sicht ein gerechtfertigter Preis?
Der Bundeslandwirtschaftsminister macht nicht die Preise in der Landwirtschaft oder in der überhaupt in der Marktwirtschaft.
Es gibt eben eine Bewertung dieser Preise.
Das ist jetzt natürlich, führen Sie mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis. Warum? Weil aus Sicht der Landwirtschaft höhere Preise bedeuten, auch wenn nur ein Teil bei der Landwirtschaft ankommt, dass sich es aufs Einkommen auswirkt. Wohingegen niedrige Preise für die Landwirtschaft bedeuten, dass es oft zu ihren Lasten geht. Das heißt, worum es geht, ist, dass es einen angemessenen Preis gibt. Nicht unbedingt einen hohen Preis, aber einen angemessenen Preis, von dem die Landwirte möglichst einen hohen Anteil bekommen. Darum setze ich mich ja sehr stark dafür ein, dass die Landwirte in der Kette gestärkt werden. Oft landet eben nur ein geringer Teil dessen, was wir an der Ladenkasse zahlen, tatsächlich bei denjenigen, die die Produkte für uns anbauen, bei der Landwirtschaft. Aber die Gründe für das Preisniveau haben natürlich mit den Energiekosten zu tun. Sie haben mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun. Die Preisschocks haben sich entsprechend ausgewirkt. Da sind die Möglichkeiten der Politik nicht unbegrenzt. Eine Maßnahme, die jetzt im Wahlkampf diskutiert wird, ist die Mehrwertsteuer. Dazu hat der Kanzler einen Vorschlag gemacht. Ich hatte vor einiger Zeit auch schon mal einen Vorschlag gemacht. Ich finde den nach wie vor gut. Das wäre, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer bei Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten auf Null setzt. Das hätte einen doppelten Effekt. Einen sozialen Effekt für diejenigen, die Lebensmittel kaufen. Das würde die Preise reduzieren. Gleichzeitig hätte es aber natürlich auch eine Gesundheitskomponente, weil das sind genau die Produkte, die auch zu unserer Gesundheit beitragen. Insofern wäre es Win-Win. Und auch das wird die künftige Regierung entscheiden müssen, wie sie damit umgeht.
Hat die Bundesregierung da was versäumt? Sie haben gesagt, Sie haben schon sehr früh einen Vorschlag gemacht, auch zur Entlastung der Verbraucher. Da ist nichts passiert. Hat die Bundesregierung es versäumt, dafür Entlastungen zu sorgen?
Naja, wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, die Bundesregierung hatte eigentlich fast zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit, weil die von den drei Partnern einer immer quer im Stall stand und sich als Opposition in der Regierung verstanden hat. Das hat das Regieren erkennbar schwer gemacht mit dem Ergebnis jetzt, dass ja dann der eine Partner ja D-Day-Papiere und sonstige Dinge geplant hat, während wir versucht haben, uns um das Wohl des Landes zu kümmern.
Es klang gerade schon so ein bisschen an, Sie sind berüchtigt, kann man auch manchmal sagen, für sehr lange Antworten. Ist das Taktik?
Ist das so?
Ist das so, ja. Ist das
Nein,
Taktik,
es
ist, oder
liegt einfach
Sie
daran, dass manchmal die Dinge etwas einfacher sind, wie es der ein oder andere auf TikTok vielleicht schreibt. Manchmal sind die Dinge halt einfach komplex und differenziert. Das ist halt Politik. Und gerade in der liberalen Demokratie ist es so. Ein Diktator hat es einfach. Der sagt einfach Nein oder Ja oder Kopf ab. Ich kann das Gott sei Dank nicht.
Lassen Sie uns eine Kurzfragerunde machen. Je Frage bitte ich Sie um eine kurze Antwort in je einem Satz. Nach 3 Jahren endet bald Ihre Amtszeit als Landwirtschaftsminister, vorzeitig durch den Ampelbruch und durch die Neuwahlen. Was ist Ihr größter Erfolg als Minister?
Als Landwirtschaftsminister ist es sicherlich der angefangene Umbau der Tierhaltung und ich glaube, das, was wir beim Thema Entbürokratisierung auf den Weg gebracht haben.
Und Ihre größte Niederlage?
Die größte Niederlage war sicherlich die Sparbeschlüsse der Ampelspitzen, weil das hat uns massiv zurückgeworfen.
Wenn andere jetzt eine Bilanz ihrer Arbeit ziehen würden, welche Note wäre da aus Ihrer Sicht eine faire Bewertung für Ihre Arbeit?
Ein Bauer auf der Schwäbischen Alb sagte mal nach einer Protestdemo zu mir, so schlimm warst du gar nicht.
Also
auf Hochdeutsch, so schlimm waren sie gar nicht.
Eine 3.
Ich glaube, das war mehr als eine 3. Für einen Schwaben ist das fast eine 1.
Blicken wir noch mal ein bisschen konkreter auf Ihre Bilanz. Eins Ihrer Herzensthemen ist die Ernährung, besseres Essen für alle, vor allem auch an Schulen, an Kitas, in Kantinen generell. Was würden Sie sagen, ist das Essen an Schulen und Kitas seit Ihrem Amtsantritt substanziell besser geworden?
Das kann ich nicht sagen, ich kenne da keine Untersuchung drüber, aber das Schöne ist jetzt ja, dass ich als Doppelminister gleich doppelt dafür zuständig bin, denn ich bin ja auch Bildungsminister und als solcher kann ich nur sagen, wer an den Schulen am Schulessen spart, spart am falschen Ende. Kinder, die Adipositas, Übergewicht haben, kosten das Gesundheitswesen deutlich mehr, ihre Lebensqualität geht verloren. Und sie lernen auch besser, wenn sie gesund ernährt sind. Insofern ist das, glaube ich, sehr gut angelegtes Geld, wenn eine Ganztagesschule eben auch eine Mensa hat, wo gesundes Essen gerne aus der regionalen Landwirtschaft hergestellt wird.
Sie haben eine Ernährungsstrategie aufgelegt, Modellprojekte angestoßen, dafür gab es ein bisschen Geld und es gab Projekttage. Kritiker sagen, schön und gut, aber das große Problem ist, dass insgesamt das Geld fehlt, um flächendeckend was zu verbessern. Dafür bräuchte es Milliarden. Ihre Ernährungsstrategie, sind das dann vor allem schöne Worte, aber wenig Konkretes?
Ich bin erstmal formal ja gar nicht zuständig, sondern die Länder sind zuständig, aber ich glaube, es interessiert draußen niemanden, wenn man immer sagt, dafür ist jemand anders zuständig, sondern ich habe das, was ich kann, getan. Und das in einer Koalition, das haben wir jetzt alle mitgekriegt, mit einem Partner, der halt, egal ob der Vorschlag gut oder schlecht ist, der eigene oder ein anderer Vorschlag ist, aus Prinzip jeden Satz mit Nein begonnen hat. Unter diesen Bedingungen, glaube ich, kann sich das sehen lassen, was ich da auf den Weg gebracht habe.
Sie wollten außerdem Kinder besser vor Werbung schützen, indem Sie Werbung für ungesunde Lebensmittel zum Beispiel zu bestimmten Zeiten verbieten wollten. Das hat nicht geklappt. Wie enttäuscht sind Sie da?
Das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Ich hätte es gerne umgesetzt. Das war eben mit dem einen Partner nicht machbar. Ich bin froh, dass viele Unternehmen gar nicht auf den Staat warten, sondern selber vorangehen. Und schauen Sie, die Briten haben ja sogar eine Zuckersteuer. Dort gibt es dasselbe Produkt, also dasselbe Getränk mit deutlich weniger Zucker. Und wenn ich Ihnen jetzt beide Getränke mit verbundenen Augen präsentieren würde, Sie würden den Unterschied nicht rausschmecken. Also geht's doch offensichtlich. Und ich will nicht so richtig verstehen, warum wir bei uns mehr Zucker im selben Getränk haben müssen wie bei den Briten. Da gibt's einfach gar keinen Grund dafür.
In Großbritannien liegt es vor allem an der Zuckersteuer. Warum gibt's die nicht auch hier?
Naja, ich meine, wie soll ich Ihre Frage beantworten, wenn selbst das in homöopathischen Dosen geplante Vorhaben, dass man Werbung für ungesunde Lebensmittel für Kinder unter 14 Jahren sehr eingeschränkt nicht machen kann. Wie wollen Sie dann eine Zuckersteuer durchsetzen mit den Partnern, die ich hatte?
Also ist die FDP im Grunde an allem schuld, dass kaum etwas umgesetzt wurde? Ist das
Nein,
nicht ein bisschen
FDP
leicht?
Die FDP hat halt einfach ein Verständnis von Freiheit, wo sich, glaube ich, ein Lord Dahrendorf, den ich sehr verehre, ich habe eine Postkarte von Lord Dahrendorf, also eine große Ikone des Liberalismus, in meinem Arbeitszimmer im Grabe umdrehen würde.
Sehen Sie da auch eine Verantwortung bei sich oder nur bei der FDP?
Absolut, absolut. Ich glaube, das haben wir schon alle drei gemeinsam verbockt. Die einen wollten vielleicht hier und da zu viel. Sie ahnen, wen ich da gemeint haben könnte. Die anderen haben halt zu allem immer Nein gesagt. Und die Dritten haben vielleicht ein bisschen zu wenig geführt und auch mal gesagt, da muss jetzt auch mal entschieden werden. Und die Mischung macht's. Insofern will ich da gar nicht alles jetzt bei einer Seite abladen. Ich glaube, was wir vielleicht als Learning insgesamt festhalten können, das schließt dann aber die CDU-CSU mit ein. Der Staat ist da zu detailliert, wo er den Leuten mehr zutrauen könnte, wo er den Unternehmen, auch den Bürgerinnen und Bürgern mehr Vertrauen entgegenbringen könnte und sich darauf beschränken müsste, den Rahmen zu setzen. Dort, wo man ihn aber stärker bräuchte, bei der Sicherheit beispielsweise, da hat er sich etwas zu sehr zurückgehalten und wir müssen es künftig andersrum machen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Zu Gast ist heute Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister und Grünenpolitiker. Gerade Umwelt- und Naturschützer, eine Kernklientel der Grünen, die haben große Hoffnungen in den ersten grünen Landwirtschaftsminister seit knapp 20 Jahren gesetzt. Sie sind bitter enttäuscht. Der Naturschutzbund wirft ihnen und der Agrarpolitik der Ampel Mut und Konzeptlosigkeit vor. Und Thomas Schröder vom Tierschutzbund sagt:
Ich will gerne zugestehen, dass die FDP in dieser Regierung eine wahnsinnige Bremse war, bei all den Dingen, die mit Ordnungsrecht oder anderen Vorgaben zu tun haben. Aber die Ampel bestand aus drei Parteien. Und wenn eine blockiert, sind es auch zwei andere, die sich blockieren lassen. Hier hätte es mehr Mut, mehr auf den Tisch hauen geben müssen. Dann wären wir schon vorangekommen im Tierschutz.
Waren Sie nicht mutig genug?
Also ich meine, Sie haben ja jetzt gerade am Anfang viele Dinge zitiert, die ich angepackt habe. Da kann man jetzt ja nicht sagen, dass ich nicht mutig genug war, sondern ich hatte halt für viele Fragen keine Mehrheit. Und Thomas Schröder hat ja recht, es waren drei Partner. Da gab es noch einen dritten Partner, der hat sich, glaube ich, so hier und da als teilnehmender Beobachter verstanden. Und wenn ich es richtig weiß, gehört Thomas Schröder dieser Partei an. Insofern gehe ich davon aus, dass er das mit seiner Partei ausmacht.
Gerade Umweltschützer und auch Tierschützer, das ist eigentlich naturgemäß eine Kernwählerschaft, auch der Grünen. Wie schlimm finden Sie es, dass die jetzt gerade von Ihnen enttäuscht sind? Und was heißt das jetzt für einen Wahlkampf?
Gar nichts, weil die müssen sich ja auch gut überlegen, ob sie besser fahren mit Parteien, die den Klimaschutz erstmal aussetzen wollen und Pause machen wollen. Ich halte das für keine gute Idee. Man kann mit Naturgesetzen schlecht verhandeln. Und wir können es ja mal konkret machen. Die Sustainable Use Regulation, vorgeschlagen von der Kommission, Reduzierungsziel für Pflanzenschutzmitteln. Gute Idee, gutes Anliegen, aber handwerklich so schlecht gemacht, dass es dazu geführt hätte, dass wir in Deutschland im Obstbau, im Weinbau viele Betriebe hätten zumachen müssen, ganze Regionen hätten abgehängt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ich bin Öko, ich kämpfe dafür, egal wie gut oder schlecht gemacht es ist. Das Ergebnis wäre aber gewesen, wir machen die Leute wahnsinnig. Wir verlieren Zustimmung für den Klimaschutz. Es geht nicht nur darum, dass wir Naturschutz machen. Wir müssen ihn auch so machen, dass wir die Leute dabei mitnehmen. Darin besteht meine Aufgabe. Ich bin nicht der parlamentarische Arm von NGOs. Ich bin deutscher Minister und als solcher für die gesamte Bevölkerung verantwortlich. Auch für diejenigen, die mich nicht gewählt haben.
Ihre Partei, die Grünen, sind gerade im Wahlkampf. Es war zuletzt durchaus auch eine schwere Zeit für die Grünen. Die Debatten, die sind polarisiert, sie sind emotional. Ihre politischen Gegner, die machen sie auch gern mal für viel verantwortlich, was in Deutschland schiefläuft. Wie nehmen Sie gerade die Stimmung im Land wahr, auch im Vergleich zu früher? Wie schwer ist es gerade, Grüner zu sein?
Es war schon mal schwieriger. Das gehört leider dazu. Ich glaube, gerade die Veranstaltungen zeigen das ja, die sind proppevoll. Wir müssen auf größere Säle ausweichen. Bei Robert Habeck stehen die Leute Schlange und wir müssen manchmal 1.000 Leute abweisen. Das kannten wir so vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr nicht. Da war die Stimmung ganz anders. Aber natürlich muss ich das dann auch in Stimmen übersetzen bei der Wahl. Und für mich, Sie wissen ja, ich trete nicht mehr für den Bundestag an. Ich werde dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören. Ich will in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden. Sind ja jetzt auch die Zahlen erstmal hochgegangen für die Grünen Baden-Württembergs um 4 Prozentpunkte. Das ist aber allenfalls ein Zwischenschritt. Also da fließt noch viel Wasser den Neckar runter. Und das heißt fleißig, fleißig, fleißig schaffen.
Diese Woche wurde intensiv über einen Vorstoß von Ihrem Spitzenkandidaten Robert Habeck diskutiert. Er will, dass auf Kapitalerträge, also auf Gewinne bei Aktien und Zinsen auf Erspartes, Sozialabgaben gezahlt werden. Für die Krankenkassen und die Pflegeversicherung zum Beispiel. Das sorgt für große Empörung. Was ist da schiefgelaufen?
Also erstmal muss man es trennen, das sind zwei Komplexe. Das eine ist, wie sichern wir künftig das Gesundheitswesen? Da müssen wir leider auch über Themen diskutieren, wie können wir sparen? Wie können wir Vorsorge treffen? Das ist das eine, Gesundheitswesen, Vorsorge. Das andere ist, wie sorgen wir dafür, dass wir gerade in einer Zeit, wo wir sagen, für die junge Generation wird die staatliche Rente vermutlich nicht mehr die einzige Quelle sein, wie sie ihren Lebensunterhalt sichern. Also müssen wir die Leute eigentlich ermutigen, dass sie in die Aktien gehen, ETFs, die gerade in aller Munde sind. Also rate ich meiner Partei, da sehr vorsichtig zu sein und deutlich zu machen, es geht nicht um die Leute, die zum Beispiel für ihre Alterssicherung ETFs sich zulegen, Aktien sich zulegen. Und dann wäre mein Vorschlag, lasst uns das doch im Bürgerrat in einer Gruppe diskutieren, wo Leute aus unterschiedlichen Kreisen sich zusammensetzen und nach der Wahl einen Vorschlag machen, wie es umsetzbar ist.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Zu Gast ist heute Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister. Noch Bundeslandwirtschaftsminister, muss man sagen. Sie kandidieren auch nicht mehr für den Bundestag. Sie haben bereits angekündigt, Sie wollen gern Nachfolger von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen werden. In Umfragen, da liegen die Grünen aber deutlich hinter der CDU im Moment. Wie wollen Sie denn den drohenden Machtverlust da verhindern?
Mein Eindruck ist, dass die Grünen zwar hinten liegen, hinter der CDU in Baden-Württemberg, aber so langsam hat die Aufholjagd begonnen und die Versuche jetzt von der CDU in Baden-Württemberg, ob es den Digitalpakt 2 angeht, dass unsere Schulen endlich mit digitalen Geräten vernünftig ausgestattet werden, die Lehrer fortgebildet werden, das auf den letzten Metern zu verhindern, zeigen ja, dass die das sehr ernst nehmen. Oder jetzt jüngst beim Düngegesetz hat der baden-württembergische Landwirtschaftsminister auf die Bremse getreten, obwohl wir kurz vor einer Einigung waren, die unseren Bauern geholfen hätte, die Strafzahlungen in Brüssel verhindert, aus einem einzigen Grund. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass der Özdemir einen Kompromiss ausverhandelt und damit die Parteiinteressen vor die Landesinteressen stellt. Und mein Angebot an Baden-Württemberg ist, erst das Land, dann kommt lange nichts, dann kommt irgendwann die Partei und ganz zum Schluss kommt die Person. Das ist der Weg, den die Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg richtig findet.
Nun ist es noch lange hin. Die Wahl in Baden-Württemberg, die findet aller Voraussicht nach erst im Frühjahr 2026 statt. Sie scheiden aus dem Bundestag aus und auch aus den Ministerämtern, sobald die neue Regierung steht. Was machen Sie denn eigentlich in der Zwischenzeit? Es ist ja echt noch eine Weile hin.
Danke, dass Sie Sorgen um mich machen. Ich mache das ohne Netz und doppelten Boden, mit einer einfachen Fahrkarte, die nach Stuttgart geht, ohne Rückfahrkarte. Ich finde, das Land Baden-Württemberg ist so schön, dass man keine Rückfahrkarte braucht. Und ich habe ja gesagt, ich gehe in jedem Fall in den Landtag Baden-Württembergs. Ich mache bis zum letzten Tag, werde ich meinen Job als Minister ernst nehmen. Und ich werde beide Häuser so übergeben, dass meine Nachfolger sofort loslegen können. Und dann muss ich einfach auch mal Dinge machen, die ich jetzt alle verschoben habe. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen von der Zahnoperation. Jetzt wird gerade alles zurückgestellt. Alles hat sich jetzt dem Dienst fürs Land unterzuordnen und danach muss ich mich einfach auch mal um meine Kinder kümmern, wie es da weitergeht nach dem Abitur bei der einen und beim anderen, welche Schule kommt und all diese Dinge, die man halt so als Daddy regeln muss. Und dann nach dem Sommer geht es dann langsam wahrscheinlich los mit Wahlkampf, aber für mich erstmal auch mit einer Tour durchs Land. Ich will viel zuhören und will das, was die Leute in Baden-Württemberg mir zu sagen haben, dann auch aufgreifen für das, was ich als Angebot mache.
Das heißt, Sie sind ganz froh, jetzt erstmal eine Verschnaufpause dann zu haben.
Ich sage nicht Nein dazu. Einmal ausschlafen und wie gesagt mal all die Dinge, die man eben jetzt verschieben musste aufgrund der Doppelministeriumsaufgabe, die müssen jetzt mal dann entsprechend zu ihrem Recht kommen.
Zum Schluss noch eine Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Klar, ich glaube, davon kann man ausgehen. Der schönste Job, den Sie sich vorstellen können, ist, Ministerpräsident von Baden-Württemberg zu werden. Aber was wäre denn der zweitschönste? Was würden Sie gern nochmal machen?
Ich habe früher mal scherzhaft, wenn ich ausweichen wollte vor der Frage, bevor ich mich entsprechend dazu bekannt habe, dass ich antrete in Baden-Württemberg, immer gesagt, Präsident des VfB Stuttgart, aber dazu muss man wissen, bevor das jetzt eine Nachricht generiert, als Minister darf man das nicht. Ein Bundesminister darf nicht in einem Fußballverein, wo die Fußballabteilung ausgegliedert ist, Präsident werden. Insofern ist es scherzhaft. Aber mehr Zeit für meinen Herzensverein VfB Stuttgart wäre schon mal klasse.